Domradio, das Thema.
Dazu, dass die WHO heute warnt, dass viele Europäer viel zu ungesund leben. Zu viele Fette, zu viel Alkohol, zu viel Nikotin. Passend dazu reden auch wir jetzt 2 Stunden lang über die Ernährung. Allerdings nicht über Nikotin und Alkohol, sondern über Fleisch. Am 1. Oktober ist noch eine Weile hin, aber wir machen einen kleinen Vorgriff. Am 1. Oktober ist nicht nur Weltseniorentag, nein, da ist auch Weltvegetariertag. Und deshalb wollen wir uns beschäftigen mit dem Fleisch und den Ernährungsrisiken oder Nebenwirkungen oder auch nicht, die das alles birgt, 2 Stunden lang. Ich bin Uta Vorbrutt, schön, dass Sie dabei sind. Das Thema im Domradio, wir fangen mal an mit so einem kleinen Rätsel, passen Sie mal auf. So, und der auch noch. Was haben die alle gemeinsam? Ja, die kann man essen oder man kann das sein lassen. Ich sage Ihnen zur Einleitung dieser Sendung zum anstehenden Weltvegetariertag, der ist am 1. Oktober, mal ein paar Daten, Zahlen und Fakten, die der WEBU, der Vegetarierbund Deutschland, rausgegeben hat. Wir haben etwa 7 Millionen Vegetarier in Deutschland. Das sind 8-9% der Bevölkerung. Seit 1983 hat sich diese Zahl verfünfzehnfacht, das heißt also wirklich vergrößert, und sie steigt weiter an. Veganer gibt es mittlerweile rund 900.000 in Deutschland. Der typische Vegetarier ist weiblich, jung, überdurchschnittlich gebildet, lebt in einer Großstadt, und moralische Gründe spielen die größte Rolle für die Entscheidung, fleischfrei zu leben. Da sind die Tierliebe, die Kritik an der Massentierhaltung, der Wunsch nach aktivem Klima- und Umweltschutz, die Problematik des Welthungers und eben auch gesundheitliche Probleme, die eine Rolle spielen. Machen wir noch weiter. In jeder mittelgroßen Stadt in Deutschland gibt es mittlerweile vegetarisch, vegane Cafés und Restaurants. Allein in Berlin hat sich die Anzahl von rein veganen Restaurants in den letzten 4 Jahren mehr als verdoppelt. Und dann noch was in Sachen fleischfreie Tage. Jeder Deutsche isst durchschnittlich 60 Kilo Fleisch im Jahr. Wenn jetzt alle Bundesbürger nur einen einzigen fleischfreien Tag in der Woche einlegen würden, dann würden pro Jahr 140 Millionen Tiere weniger gegessen und die Treibhausgase von 6 Millionen Autos eingespart. Das mal zu Beginn. Ganz viele Zahlen, mit denen ich Sie bombardiert habe. Ich weiß, wir werden das alles in den kommenden 2 Stunden hier im Domradio, das Thema, aufdröseln und erörtern. Und nach all diesen Zahlen dürfen Sie sich jetzt erst noch mal kurz entspannen.
Fleisch ist eine sehr gute Proteinquelle, und Fleisch enthält verschiedene Vitamine und Mineralstoffe, die auch in anderen Lebensmitteln nicht so enthalten sind. Also von daher, gegen einen moderaten Fleischverzehr ist auch aus gesundheitlicher Sicht überhaupt nichts einzuwenden.
Das sagt die Ernährungswissenschaftlerin Maike Groeneveld. Das Wörtchen moderat ist hier aber nicht zu unterschätzen. Moderat, darunter versteht die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DEG, 300 bis 600 Gramm pro Woche. Da liegen die Deutschen im Schnitt allerdings drüber, denn wir essen ungefähr 1 Kilo Fleisch pro Woche. Nicht so gut ist das, sagt auch der Ernährungswissenschaftler, Ökotrophologe Dr. Markus Keller. Der ist der Gründer und Leiter des Instituts für alternative und nachhaltige Ernährung.
Das Wichtigste ist, aus allem, was wir heute wissen, den Fleischkonsum zu reduzieren. Da sind sich auch alle einig. Und dann streiten sich die Geister natürlich, ist es besser, gar keins zu essen oder ein bisschen Fleisch zu essen. Auch hier kann man wieder in den Studien viele interessante Dinge sehen. In den Studien werden oft 3 Gruppen verglichen. Da werden einmal Vegetarier genommen, meistens Lacto-Ovo-Vegetarier, die eben auch Milchprodukte und Ei essen. Dann Fleischesser und dann die sogenannten Semi-Vegetarier oder selten Fleischesser. Und bei vielen Studien zeigt es sich, dass die Vegetarier immer noch besser abschneiden als die selten Fleischesser in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und andere Erkrankungen beispielsweise.
Solche Erkenntnisse, denen jahrelange Forschungen und Studien zugrunde liegen, sind dem einen oder anderen auch durchaus vernunftbegabten Menschen aber trotzdem egal, denn
es gibt so Momente, da habe ich so richtig Lust auf Fleisch, und dann gibt es so ein herrliches Holzfällersteak drüben in Leverkusen, ja, mit ordentlich Zwiebeln drauf. Da kann man sich so tagelang drauf freuen, und wenn es endlich soweit ist, herrlich.
Frikadellen, Frikadellen und nochmal Frikadellen. Frikadellen finde ich einfach super lecker. vielleicht allenfalls zu toppen von Schweinelämmchen, so richtig schön durch, das ist in der Pfanne schon braten, herrlich, herrlich, herrlich. Weihnachten könnte es auch gerne mal ein Bockwürstchen sein, aber ansonsten Frikadellen.
Frikadellen. Das alles spielt eine Rolle heute in unserer Sendung zum Thema Weltvegetariertag, der nächste Woche ist. Und wir werden heute uns auch darum kümmern, ob das Essen von vielen Sojaprodukten eigentlich ökologisch vertretbar ist und ob das Tiereessen aus theologischer Sicht vertretbar ist. Das wird auch eine Rolle spielen. Willkommen nochmal zu Domradio, das Thema. Wir machen heute eine Sendung zum Thema Vegetarismus. Am 1. Oktober ist wieder der Weltvegetariertag und natürlich geht es neben vielen anderen Aspekten ja auch immer um die Frage, was ist das eigentlich genau, ein Vegetarier? Und was sind das alles für neue andere Formen von Ernährung? Der eine ist dies nicht, der andere ist das nicht. Wir haben das mal ein bisschen für Sie aufgedröselt.
Der Vegetarier. Abgeleitet ist das Wort vom lateinischen vegetare und heißt beleben und vegetus bedeutet frisch, lebendig, belebt. Der Vegetarismus ist also eine lebendige und belebende Lebens- und Ernährungsweise. Deshalb essen Vegetarier keine toten Tiere, kein Fleisch, kein Fisch. Neben pflanzlichen Nahrungsmitteln essen Vegetarier durchaus Produkte, die von lebendigen Tieren stammen, beispielsweise Milch, Eier und Honig. Produkte, die aus toten Tieren hergestellt werden, meidet der Vegetarier, etwa Schmalz und Gelatine. Wenn man will, kann man diese Gruppe der Vegetarier auch als Ovo-Lacto-Vegetarier bezeichnen. Kein Fleisch, kein Fisch, aber durchaus Milch- und Eiprodukte. Wer sich so ernährt, den Fisch aber doch auf dem Speiseplan stehen hat, das ist dann ein Pescetarier. Eine Vegetarier-Untergruppe sind die Ovo-Vegetarier. Die lassen neben Fisch und Fleisch auch die Milchprodukte weg, essen aber Eier. Dann haben wir noch die Lacto-Vegetarier. Und weil immer das, was erlaubt ist, vorne steht, sind die Lacto-Vegetarier die, die kein Fisch und kein Fleisch und keine Eier essen, aber Joghurt und Milch durchaus verzehren. Ein Pudding-Vegetarier ist übrigens jemand, der sich nicht groß um seine Vitamin- und Ballaststoff- und sonstige Nährstoffzufuhr kümmert. Für den zählt ausschließlich, dass kein Tier zu Schaden kommt. Bleibt der Veganer. Der verzichtet auf jegliche Nahrung tierischen Ursprungs. Eier, Milch, Fleisch sowieso, Fisch, Honig, aber auch andere Dinge wie Daunendecke oder Wollpulli, denn damit nutzt man ja tierische Produkte. Neben den Frutariern, die den Veganern noch eins draufsetzen und nur solche Dinge essen, die der Pflanze nicht schaden, also Fallobst, Nüsse, Samen, wären da noch die Rohköstler zu erwähnen, die keinerlei Nahrung über 40 Grad erhitzen. Und ein Flexitarier ist ein Gelegenheitsvegetarier, der Wert auf gesundes Essen legt, Fleisch oder Fisch aber nicht kontinuierlich meidet.
Ja, so sieht's aus. Ganz schön viel, was man da so alles sein kann. Und dann gibt es ja auch noch die Leute, die sich einfach nur ernähren irgendwie. Denn essen muss der Mensch ja. Und bevor es alle diese komischen Definitionen und Trends gab, haben die Leute ja auch gelebt. Aber diese Essenswahl-Einschränkungen haben natürlich auch Gründe. Nicht nur gesundheitliche, sondern auch ethische und moralische. Da geht es zum Beispiel schon los damit, dass Masttiere in konventioneller Haltung nur ungefähr 6% ihres biologisch möglichen Lebensalters erreichen. Also ein Schwein kann eigentlich 10 Jahre alt werden, wird aber mit einem halben Jahr geschlachtet. Ein Truthahn kann 15 Jahre werden, wird mit 5 Monaten geschlachtet. Der hat dann noch nicht mal die Geschlechtsreife erlangt. Und ein Rind, das eigentlich 25 Jahre alt werden kann, landet schon auf dem Teller, wenn es noch keine 2 geworden ist. Wer das weiß, der kriegt möglicherweise doch schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn er durch sein Verzehren dieser Produkte dazu beiträgt, zu dieser Systemerhaltung. Und man wird von den Produkten ja auch entfremdet. Obwohl, wer weiß, vielleicht ist es ja nicht nur ethisch besser, kein Fleisch zu essen, sondern auch gesünder. Darum kümmern wir uns gleich. Domradio, das Thema mit einer Sendung über Vegetarismus. Ja, da fragt man sich immer, sind denn eigentlich so Vegetarier jetzt gesünder oder nicht? Fragen wir erstmal auf der Straße rum. Wie ist das? Sind Vegetarier gesünder?
Deswegen bin ich ja einer. Also ich habe das irgendwann angefangen, als ich 17 war. Da war das auch noch nicht modern. Also das ist lange her und ich hatte einfach das Gefühl, ich tue meinem Körper was Gutes und habe diesen Verzicht ja ganz freiwillig gewählt. Und wenn ich es vermissen würde oder wenn ich denken würde, meinem Körper wird was fehlen, würde ich es ja essen. Aber ich glaube, das braucht der Körper nicht unbedingt.
Ich denke nicht, dass sie ungesund leben, aber ich denke auch nicht so viel gesünder.
Das ist so Ansichtssache, ne? Ich weiß es nicht. Wir sind hier Fleischesser.
Ich würde das allerhöchstens davon abhängig machen, weil Vegetarier die sind meistens etwas, wie soll ich sagen, gesundheitsbewusster, die rauchen weniger und treiben häufig mehr Sport. Ich mache es vom Gesamtlebensstil abhängig, aber nicht vom Fleischkonsum.
Nicht unbedingt, denke ich nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man sich im Ganzen, im Großen und Ganzen ernährt.
Das Tolle ist, wir haben einen Spezialisten, der jetzt schon mal grob vorab genau darauf antworten kann. Ein Mann vom Fach, der Leiter des Instituts für alternative und nachhaltige Ernährung in Gießen, Dr. Markus Keller. Der kennt sich allerbestens aus mit vegetarischer und veganer Ernährung. Und wie ist das jetzt, Herr Keller? Sind Vegetarier gesünder?
Im Großen und Ganzen stimmt es, dass sie gesundheitsbewusster leben, insbesondere was das Rauchen betrifft oder auch das Bewegungsverhalten. Aber man kann diese Effekte in den Studien entsprechend herausrechnen und schauen, welcher Effekt geht denn wirklich nur auf bestimmte Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen zurück. Und da sieht man eben, dass auch das Fleisch alleine auch schon eine negative Wirkung haben kann auf die Entstehung verschiedener Krankheiten.
Das müssen wir uns noch ein bisschen genauer angucken, aber nach den Nachrichten.
Heute mit Uta Vorbrot und wir beschäftigen uns mit Ernährung, vorwiegend mit fleischloser Ernährung.
In der Sendung Domradio das Thema reden wir heute übers Fleisch oder besser auch übers Nichtfleisch. Am 1. Oktober ist Weltvegetariertag und da fällt auf, es wird immer mehr Fleisch gegessen. Rund 60 Kilo im Jahr essen die Deutschen und das ist viermal so viel wie noch Mitte des 19. Jahrhunderts und doppelt so viel wie vor 100 Jahren. Aber immer seltener landet dieses Fleisch als wirklich Teil vom Tier auf unseren Tellern. Vom Huhn essen wir mittlerweile fast nur noch die Brust. Ganze 80% des hierzulande verzehrten Hühnerfleisches sind mittlerweile Brust und der Rest wird dann zu Dumpingpreisen global verschleudert. Darüber sprechen will ich mit dem Philosophen Harald Lemke. Der ist eigentlich ein Gastrosoph und hat sich das Nachdenken übers Essen zur Aufgabe gemacht. Hallo Herr Lemke.
Guten Tag.
Wir essen mehr Fleisch, aber weniger Tier, das als Tier erkennbar ist. Wie kann man das erklären?
Naja, das ist sicherlich eine Methode, die Gewalt zu verdrängen, die mit dem Töten des Tieres verbunden ist. Und indem wir das Tier sagen, bis zur Unkenntlichkeit verkleinern und verarbeiten, verdrängen wir es aus der alltäglichen Wahrnehmung. Das geht eigentlich, hat eine lange kulturgeschichtliche Entwicklung. Ja, und das ist das Ergebnis.
Kann das denn wirklich sein, dass Menschen nicht wissen, wie die nicht artgerechte Massentierhaltung aussieht, also wie Tiertransporte, Schlachtungen ablaufen?
Naja, lange Zeit würde ich schon sagen, gab es wenig Informationen zu der Art und Weise, wie wir an unser Fleisch kommen. Die industrielle Fleischproduktion war kein Thema der Medien. Naja, aber das hat sich in den letzten Jahren ja doch erheblich geändert. Also mittlerweile würde ich sagen, weiß eigentlich jeder, wo das Fleisch herkommt und mit welchen schlimmen Dingen das auch verbunden ist.
Nichtsdestotrotz, wenn wir das hier so ausblenden müssen, möglicherweise, dass ein Tier dafür gestorben ist, zum Beispiel bei den Griechen oder bei den Spaniern, scheint es so, als ob die damit weniger Schwierigkeiten haben, ein Osterlamm am Drehspieß zu grillen oder Innereien in der Suppe zu essen. Ist das so?
Der Grieche, der Spanier. Also da sehe ich erstmal keine großen kulturellen Unterschiede zwischen den Esskulturen. Also erstmal überall ist das Supermarktfleisch gleich verfügbar und sowas. Also ich glaube, das hat nicht mit Griechenland oder Spanien zu tun. Auch die deutsche traditionelle Küche kennt im Grunde genommen diesen Umgang mit dem rohen, ganzen oder nicht verfeinerten und verdrängten Tier. Vielleicht ist es in anderen Kulturen noch nicht ganz so fortgeschritten, wenn man so will.
Sie sind als Gastdozent auch in Kyoto in Japan und in Shanghai in China unterwegs. Wie sind denn da die Fleischessgeflogenheiten?
Was man jetzt beobachtet seit zwei Jahrzehnten, ist eine starke, intensive Verwestlichung. Also die japanische und die chinesische Kulturgesellschaft übernimmt im Grunde genommen die westlichen Essgewohnheiten, wie viele auch andere Lebensgewohnheiten, ne? Also wird viel Fleisch gegessen, viel mehr Fleisch.
Mhm. Und aber auch in diesen, wie bei uns, also in Schnitzelform und nicht mehr als Ganzes. Man hat so diese Bilder von Chinatown im Kopf, in den Geschäften, wo da tote Hühner in den Fenstern hängen und das scheint den Menschen da gar nichts auszumachen.
Naja, richtig ist, dass schon vor allem in China eine noch starke traditionelle Küche vorherrscht und verbreitet ist. Und da ist es eben eine Gepflogenheit, mit diesen Tieren umzugehen. Aber das ist jetzt nichts Besonderes. Das war bei uns eben auch der Fall. Das ist sozusagen Stand der Dinge momentan. Also die Verwestlichung ist noch nicht komplett, aber richtig. Ich habe da auch viele Sachen erlebt, die einen erst einmal etwas ungewohnt sind. Ja.
Wie zum Beispiel?
Naja, also wenn ich denke an eine Szene, die war ziemlich schrecklich eben aus meiner Situation. Jetzt im Markt in Shanghai habe ich gesehen, wie eine Frau mit einer Plastiktüte kam und ganz stolz ihre Frösche da auspackte und dann mit der Schere einfach halbiert hat. Mhm. Das ist dann so eine Art und Weise des Umgangs mit dem Tier gewesen, was ich jetzt irgendwie so nicht mehr gewohnt bin zu sehen. Ja. Mhm. Oder aber auch, dass es in China auch üblich ist, dass man quasi tote Fische im Restaurant nochmal irgendwie sich aussuchen kann. Weil da die Idee ist, okay, das ist jetzt sagen die frische Garantie, dass dieses Tier noch lebt und ich sehe es, aber gleichzeitig war das schon ziemlich traurig. Das sind alles Prozesse, die finden bei uns auch statt, aber man sieht sie eben nicht mehr.
Mhm. Auch wenn es jetzt mehr Vegetarier und Veganer gibt heute, also bei uns, als zu Zeiten der faden Grünkernbuletten, hat Fleischessen bei uns immer noch irgendwie was mit Status zu tun?
Ja, ganz offensichtlich ist auch bei uns diese eingefleischte Vorstellung immer sehr verbreitet. Je dicker das Steak, desto wichtiger bin ich, desto besser ist es. So, das ist so diese Haltung. Aber ich glaube, das hat immer weniger mit dem Status zu tun, als einfach mit trägen Gewohnheiten. Denn es sind ja immer mehr Menschen sind ja bereit, umzudenken und sich irgendwie angesichts der vielen Probleme, die mit unserem enormen Fleischkonsum verbunden sind, irgendwie anders zu verhalten. Also da findet eben ein großes Umdenken statt.
Sie sagen prinzipiell, Fleisch braucht kein Mensch. Wenn jetzt einer sagt, Mann, das ist aber so lecker, ich will da gar nicht drauf verzichten, was antworten Sie dem?
Dass das ziemlich verantwortungslos ist und auch erschreckend fantasielos letztlich, denn es gibt inzwischen viele leckere vegane Alternativen zum Qualfleisch.
Mhm. Vegetariertum, gehört die Zukunft den Tofu-Würstchen?
ja, warum nicht? Ja, und vielen anderen leckeren Dingen, die da kommen werden.
Also Sie sagen tatsächlich auch, der Fleischgeschmack ist was man aus Produkten, die eben nicht vom Tier stammen, sozusagen quasi produzieren kann, ja?
Ja, genau. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir das Fleisch hinterm Fleisch sehen, dass wir letztlich ja nicht angetreten sind, um Tiere zu töten, um an Genuss zu kommen, sondern das ist nur eine Quelle von bestimmten kulinarischen Erlebnissen und wir jetzt da Wege suchen sollten und können und auch finden, sagen, diesen Genuss nicht über den Tod des Tieres zu sagen, irgendwie habhaft zu werden. Und das ist möglich durch viel Fantasie und wir sind irgendwie jenseits von dem Grünkernbratling der 80er. Also da tut sich sehr viel und das ist eben eine gute Nachricht. Wir haben Alternativen.
Harald Lemke, Gastrosoph, der sagt, wer ethisch gut leben will, der wird dafür auch gut essen müssen. Zum Glück keine sonderlich unangenehme Aufgabe. Herzlichen Dank, Herr Lemke, für das Gespräch.
Gerne.
Es scheint ein Trend zu sein. Weniger Fleisch ist irgendwie in und es ist auch nicht mehr ganz so schwer darauf zu verzichten, sagen Fachleute, denn die Zeit dieser wirklich scheußlichen und wenn man ganz ehrlich ist, echt nicht schmeckenden Grünkernfrikadellen ist vorbei, definitiv. Veganes Essen kann sehr lecker sein, hier zum Beispiel hier sowas.
Veganer Kartoffelpüree mit Sauerkraut und Zwiebelbratwurst. 500 Gramm Kartoffeln geschält, 100 Milliliter Sojadrink, ein Esslöffel Margarine ohne tierische Bestandteile, 500 Gramm Sauerkraut, 2 Stück Lorbeerblätter, 3 Stück große Zwiebeln, 1 bis 2 Stück Bratwurst ohne Fleisch und Ei Thüringer Art, 4 Esslöffel Pflanzenöl, Salz, Pfeffer, Zucker nach Geschmack. Okay.
Das klingt ja gar nicht so verkehrt, ne? Bleibt die Frage, dumm die dumm, jetzt wäre wohl fertig gekocht, wie schmeckt's?
So, jetzt gucke ich mir das mal an. Ich bin mal gespannt. Also, echt aussehen tut's, aber wie schmecken diese Tofu-Würstchen? Woran erinnern die mich? Ein bisschen mehlig, aber doch ein bisschen ähnlich wie Fleisch. Also so wie ganz mild gewürztes Fleisch. Normalerweise sind so Würstchen ja immer viel mehr gewürzt. Aber, ach, das schmeckt nicht schlecht in der Püree. Also, dass da jetzt Sojamilch drin ist, das schmecke ich gar nicht. Normal halt. Also, kann man essen. Ist eine Alternative, ne?
Das, was wir hier gerade mal so ein bisschen experimentell gemacht haben in Domradio, das Thema, das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Eben haben wir in der Sendung Domradio das Thema schon mal einen kleinen Eindruck bekommen, was zu so einem veganen Rezept dazugehören kann. Tofu-Würste, Kartoffelpü und Sauerkraut. Ein veganes Menü kann aber auch so klingen. Möhren-Orangensuppe mit gebratener Banane zur Vorspeise, danach eine Tofu-Pfanne und zum Nachtisch ein Hanfeis. Vegane Gerichte werden immer beliebter. Vergangenes Jahr haben die Deutschen knapp 60% mehr ausgegeben für sogenannte Milchrahmerzeugnisimitate als noch ein Jahr davor. Und ob das denn nun eigentlich gesund ist, dazu hat Georg Berger einer Veganerin beim Kochen mal über die Schulter geguckt.
Stefanie Ratterbusch kocht veganes Thai-Curry. Die Übersetzerin ernährt sich seit 7 Jahren rein pflanzlich. Weniger aus gesundheitlichen Gründen, sondern vor allem um Tiere zu schützen. Vor nicht artgerechter Haltung und weiteren Transporten. Doch die 41-Jährige fühlt sich durch den Verzicht auf tierische Produkte nicht eingeschränkt. Im Gegenteil, sie erlebt es als eine echte Bereicherung, vegan zu essen.
Plötzlich tut sich eine ganze Welt auf. Man entdeckt ganz neue Lebensmittel, man entdeckt neue Gemüsesorten und neue Zubereitungsarten.
Von Gemüsesorten wie zum Beispiel Okra oder Topinambur hatte sie vorher noch nichts gehört. Diese Vielfalt ist aus Sicht von Ernährungsberaterin Mejana Karan ein Plus. Allerdings müssen Veganer darauf achten, dass sie auch die Nährstoffe zu sich nehmen, die vor allem in tierischen Produkten enthalten sind.
Es ist wichtig, auch Bescheid zu wissen. Mensch, wo habe ich denn gute Kalziumquellen? Welche Gemüsesorten sind da so kalziumreich? Wie Brokkoli, Fenchel, Grünkohl, dass man weiß, Mensch, wie kann ich mir das gut zusammenstellen und wie wird es dann auch gut aufgenommen?
Neben Kalzium fehlt Veganern häufig Jod, Zink, Eisen oder bestimmte Vitamine. Diese Mineralstoffe und Vitamine müssen sie deshalb manchmal auf andere Weise zu sich nehmen.
Nahrungsergänzungsmittel sind bei der veganen Ernährungsweise tatsächlich auch wichtig. Insbesondere Vitamin B12, da es ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt.
Ein Vitamin B12-Mangel kann zu Lähmungen, chronischer Erschöpfung und Muskelschwäche führen. Aber auch unabhängig von Mangelerscheinungen sollte man genau darauf achten, was in veganen Produkten drin ist. Gabriele Graf von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen weiß warum.
Bei veganen Produkten ist das schon so, dass mehr Zusatzstoffe häufig eingesetzt werden, je weiter die verarbeitet sind und je ähnlicher sie eben dann auch einem normalen Lebensmittel kommen sollen. Da werden dann zum Beispiel Aromen eingesetzt, Farbstoffe eingesetzt.
Viele Aromen und Farbstoffe stehen in dem Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Ernährungsberaterin Karan empfiehlt deshalb, sich als Veganer intensiver mit seinem Essen zu beschäftigen.
Es gehört einfach ein gutes Wissen dazu, dann funktioniert auch eine vegane Ernährungsweise.
Stefanie Ratterbusch macht sich wegen Mangelerscheinung keine größeren Sorgen. Sie achtet auf ihre Blutwerte und nimmt Nahrungsergänzungsmittel.
Ich glaube, die meisten sind sich im Klaren darüber, worauf sie achten müssen, was sie essen müssen und was sie substituieren müssen.
Fast nichts vermisst sie, die Veganerin, außer ab und zu einen gut gereiften Käse, um da reinzubeißen. Ja, wäre sie nicht Veganerin, sondern Lacto-Vegetarierin, dann ginge das, dann würde sie nämlich kein Fleisch, kein Ei, aber Milchprodukte durchaus essen. Die Sendung Domradio, das Thema heute zum Vegetarismus und damit beschäftigen wir uns weiter nach dem Wort. Heute geht es bei uns in Domradio das Thema um Fleischessen oder Nicht-Fleischessen. Am 1. Oktober ist Weltvegetariertag und damit Sie da bestens gerüstet sind, beschäftigen wir uns heute schon mal damit. Willkommen! Weltvegetariertag, damit befassen wir uns heute in Domradio das Thema. Und da fragen wir doch jetzt mal eine Ex-Vegetarierin, ob sie denn solch einen Tag gedenkt zu feiern.
Nee, ehrlich gesagt wusste ich bis vor ein paar Jahren gar nicht, dass es den überhaupt gibt. Und dann war ja auch 23 Jahre jeden Tag Vegetariertag. Also von daher Ich habe mal lecker im Sojaschnitzel drauf angestoßen. Nee, also ich habe den nicht gefeiert und werde ihn wahrscheinlich zukünftig auch nicht feiern.
Nichtsdestotrotz ist Kerstin, die nach 23 Jahren Fleischverzicht wieder angefangen hat, Fleisch zu essen, die biologische und artgerechte Tierhaltung überaus wichtig. Und dass man am Weltvegetariertag die Menschen anregen will, über den Fleischkonsum und dessen Folgen nachzudenken, das kann ja sowieso nie schaden. Da wollen wir uns heute mit beschäftigen in der Sendung Domradio das Thema. Und warum Kerstin eben das Fleischessen wieder angefangen hat und wie darauf ihre Umwelt reagiert hat, das besprechen wir gleich. Domradio, das Thema heute zum Weltvegetariertag, der in einer guten Woche begangen wird. Wir dröseln hier im Domradio so allerhand Aspekte auf, die mit der fleischlosen Ernährung zu tun haben. Und unter anderem habe ich da eine Frau gesprochen, die 23 Jahre lang Vegetarierin war und heute wieder Fleisch isst. Meistens redet man ja eher darüber, wie jemand zum fleischlos sich ernährenden Menschen wurde und nicht umgekehrt. Wir machen heute beides und wir fangen mal an mit der Entwicklung hin zur Vegetarierin. Wann, Kerstin, hat das angefangen, dass du kein Fleisch mehr essen wolltest?
Das war, als ich 16 war und da habe ich eine Doku im Fernsehen gesehen. Ich glaube, die hieß irgendwie Fleisch frisst Mensch. Da ging es um so Massentierhaltung. Und das fand ich so eklig, dass ich ab dem nächsten Tag dann eben kein Fleisch mehr gegessen habe.
Mit 16, da wohnt man ja noch zu Hause in der Regel. Deine Mutter hat das ganz gut mitgemacht. Also die hat dem Papa zwar schon noch mal ein Stück Fleisch gekocht, aber ansonsten überwiegend vegetarisch. Hast du dir Gedanken gemacht damals, ob deinem Körper jetzt was fehlen könnte? Also ob du irgendwie Zusatzstoffe brauchst oder so?
Ja, das hat meine Mutter natürlich sofort ins Feld geführt. Ich hatte mir da noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen recherchiert. Und habe für mich eigentlich die Entscheidung getroffen, dass ich das nicht muss, wenn ich jetzt mich sonst gut und abwechslungsreich ernähre. Und ich hatte eigentlich auch nie das Gefühl, dass mir was fehlt.
Wie haben denn ansonsten die Leute in deiner Umgebung reagiert, als du gesagt hast, so, jetzt esse ich kein Fleisch mehr?
Also ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen sich rechtfertigen müssen. Also wenn ich dann kein Fleisch esse oder so, dass die Leute fragen, warum isst du denn kein Fleisch? Und dann kommt man darüber ins Gespräch. Und ich bin überhaupt nicht missionarisch unterwegs oder so. Aber trotzdem, ja, 50%, sage ich mal, der Leute rechtfertigen sich und sagen dann so, ja, ich esse ja auch nicht viel Fleisch, höchstens einmal in der Woche oder so. Ja, das interessiert mich ja nicht. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden letztendlich. Ne? Vielleicht aus schlechtem Gewissen, ich weiß es nicht. Also ich denke, jeder hat ja oder viele haben diese Dokus vielleicht auch mal gesehen. Jeder weiß, dass es nicht so toll ist, wie Tiere gehalten werden oder wie der Großteil der Tiere gehalten wird. Und vielleicht hat man so das Bedürfnis, sich dann zu rechtfertigen, vor sich selber auch.
Diese Dokus sehen, das ist das eine. Gut finden kann das in der Tat auch ernsthaft niemand. Und dennoch, manche Menschen, die gehen dann den Schritt und sagen, nee, ich mache das nicht mehr mit. Und andere essen dennoch weiter Fleisch. Wie war das denn bei dir? Ist dir das schwer gefallen, auf Fleisch dann zu verzichten?
Also es ist mir nicht so leicht gefallen, aber ich konnte es auch gar nicht mehr essen. Also ich hatte dann jedes Mal, wenn ich so ein Stück Fleisch gesehen habe, habe ich diese Bilder vor Augen gehabt. Und deshalb, ich hätte es gar nicht mehr runtergekriegt. Also ich habe mir selber, glaube ich, so ein bisschen so einen Ekel da aufgebaut.
Und diesen Ekel, den du da hattest, den musstest du oder wolltest du dann aber andersrum wieder überwinden. Heute ist das so, dass du nach 23 Jahren nicht mehr Vegetarierin bist. Warum?
Genau, ich habe nach 23 Jahren kein Fleisch, habe ich angefangen, wieder Fleisch zu essen. Und zwar hat das einen ganz konkreten Grund. Ich hatte 4 Fehlgeburten. Und die Ärztin hat gesagt, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass in ihre Praxis anscheinend viele Patientinnen kommen mit Fehlgeburten, die Vegetarierinnen sind. Und ihre Vermutung war eben, dass das vielleicht was miteinander zu tun hat. Und sie hat mir dann empfohlen, mal darüber nachzudenken, ob ich mir vorstellen kann, 1-2 Mal die Woche Fleisch zu essen. Wenn ich das nicht kann, dann jeden Tag Hülsenfrüchte. Also ich mag super gerne Hülsenfrüchte, aber jeden Tag konnte ich mir dann doch nicht vorstellen. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, wie kannst du diesen Ekel, den ich halt schon immer noch habe oder hatte, wie kannst du den überwinden? Und habe mich dann entschieden, ich probiere es einfach mal aus.
Das stelle ich mir sehr schwer vor. Was hat dir dabei geholfen?
Also natürlich die Hoffnung, dass ich dann einfach ja, ein gesundes Kind bekommen könnte. Wenn ich das, ich habe auch noch andere Sachen gemacht. Also ich will jetzt noch nicht sagen, dass das jetzt nur daran irgendwie lag, dass es dann letztendlich auch geklappt hat. Ja, das war natürlich so der Antrieb, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Also es war ja, als ich angefangen habe mit 16, da gab es ja eigentlich noch gar nicht so richtig so Bio-Fleisch an jeder Ecke oder Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Und es ist schon so, dass ich das immer schlimmer fand, wie die Tiere gehalten werden, als dass sie tatsächlich sterben müssen. Das ist auch nicht schön, aber ich finde, wenn sie dann ein gutes, schönes Leben hatten, dann finde ich, ist das schon mal mindestens die halbe Miete. So. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich probiere das aber nur mit Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Und das Erste, was ich dann gegessen habe, war in Südtirol im Urlaub, wo Freunde geheiratet haben, ein wunderschönes, leckeres Stück Hirschgulasch, wo ich halt wusste, der Hirsch hat mit Sicherheit irgendwie ein schönes Leben gehabt irgendwo im Wald. Und es war eine Offenbarung, also hat total super lecker geschmeckt. Es war immer noch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen im Hintergrund, aber es hat einfach so lecker geschmeckt und das hat mich dann ja überzeugt.
Dann bist du auf einer Hochzeit, die Menschen da, die kennen dich ewig und plötzlich haust du rein bei einem Stück Gulasch. Sind die nicht aus allen Wolken gefallen und waren um deinen Geisteszustand eher besorgt?
Also die sind, alle meine Freunde sind aus allen Wolken gefallen, haben es gar nicht geglaubt, weil es eben auch so lange war. Viele kennen mich ja nur als Vegetarierin, ja, die wenigsten kennen mich ja seit vor 16 oder bevor ich 16 war. Und von daher, also die Reaktionen waren schon heftiger, als ich wieder angefangen habe, Fleisch zu essen, als damals, als ich kein Fleisch mehr gegessen habe. So.
Dieser Grund, der für dich da war, also die Empfehlung der Frauenärztin, es könnte sein, wenn du Fleisch wieder isst, dass das mit den Fehlgeburten aufhört. Ob das jetzt tatsächlich so belegbar ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber so einen Grund, den bindet man ja nicht gerne jedem auf die Nase. Wer gefragt hat, dem hast du das offen erzählt, nicht unter Tränen und betroffenheitsauslösend, sondern eben einfach so, wie es ist. Die Reaktionen waren dann oftmals interessiert, so nach dem Motto, ach, wusste ich ja gar nicht.
Also ich habe mich da jetzt nicht weiter so mit beschäftigt. Ich glaube, da gehen die Meinungen sehr auseinander, was man braucht und was nicht. Ich glaube, dass es schon so ist, dass ja diese Nahrungsergänzungsmittel, also wenn man denn Eisen oder Vitamin B oder sowas ergänzend nimmt, dass es schon nochmal eine andere Zusammensetzung ist, als wenn es wirklich aus dem Fleisch oder aus dem Gemüse oder wie auch immer kommt. Und von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass es einen Unterschied macht. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht wirklich erwiesen. Das sind Erfahrungswerte. Bei mir hat es funktioniert. Von daher kann ich nur sagen, ja.
Also warum auch immer, jetzt ist der gesunde kleine Jesse anderthalb. Noch ein Kind soll es nicht sein, aber du könntest ja dann jetzt eigentlich doch auch wieder anfangen, vegetarisch zu leben. Machst du aber nicht.
Aber A, finde ich, ist schwierig, ein Kind vegetarisch aufzuziehen. Also das würde ich gar nicht machen. Also ich habe jetzt auch gemerkt, mir tut es gut, irgendwie Fleisch zu essen. Also ich habe zum Beispiel früher ganz, ganz viel gefroren. Das ist besser geworden. Also ich habe schon den Eindruck, dass das tut mir gut, ab und zu Fleisch zu essen. Der Jesse liebt Fleisch. Also wir essen schon ein, zweimal in der Woche auch Fleisch. Und ich habe schon auch den einen, oder ich glaube einfach, dass das wirklich gerade bei kleinen Kindern auch schwierig ist, die vegetarisch zu ernähren.
Ja, wenn dann an der Wursttheke die Verkäuferin sagt, na, willst du ein Stück Fleischwurst?
Oh nein, das fällt mir wirklich schwer. Also diese komische Fleischwurst und dann womöglich noch an der normalen Wursttheke, das bringe ich da doch nicht über mich. Da muss es doch irgendwo aus dem Bioladen sein oder aus artgerechter Tierhaltung tatsächlich, ja.
Kerstin Schlick, 23 Jahre Vegetarierin und dann wegen Kinderwunsch wieder zur Fleischesserin geworden. Fleisch mit Siegel für artgerechte Haltung. Und über die artgerechte Haltung und über alles, was mit Vegetarismus zu tun hat, machen wir heute diese Themensendung im Domradio. Gleich klären wir, ob Vegetarier eigentlich ökologischer leben. In der Ernährung und in der Nahrungsgewinnung in unseren modernen Zeiten, da geht es neben der Ethik und der Moral auch immer um Nachhaltigkeit, um Ökologie. Gerade ist ganz frisch eine Umfrage rausgekommen, die besagt, dass 37% der Verbraucher meistens auf Lebensmittel aus der eigenen Umgebung zurückgreifen. Ökologie. Wir haben für diese Domradio das Thema-Sendung ein paar Leute auf der Straße mal gefragt, ob die eigentlich glauben, dass Vegetarier wegen ihres Vegetarierseins irgendwie ökologischer leben als andere Menschen.
Nicht unbedingt.
Nicht alle. Nicht alle, wirklich nicht.
Das weiß ich nicht. Das kann sein, dass das mit Überlegungen sind, aber ich habe keine Ahnung.
Ich denke schon, dass es eine ökologisch sinnvolle Sache ist, vegetarisch oder zumindest mit wenig Fleisch zu leben.
Stichworte sind hier Wasser- und Energieverbrauch in der Tieraufzucht und ob die Ökobilanz für eine Currywurst oder eine Tofuwurst günstiger aussieht. Dazu haben wir gleich eine Wissenschaftsjournalistin im Gespräch hier in Domradio. Heute geht es um Fleisch oder Nicht-Fleisch. Bald ist Weltvegetariertag und heutzutage ist es ja eigentlich schon ziemlich normal, dass es bei der Grillparty Leute gibt, die dann statt des Steaks oder der Rostbratwurst ihre Tofuwürstchen oder den Sojaburger auf den Grill schmeißen. Ein Trend, der sich auch in Supermärkten zeigt. In den Regalen stapeln sich Fleischalternativen. Veganes Essen boomt auch und damit steigt auch der Konsum von Sojaprodukten. Jetzt hört man aber ja immer mal wieder, dass der Sojaanbau immer weiter zunimmt und dafür dann auch der Regenwald abgeholzt wird. Will man auch nicht gerne für verantwortlich sein. Und außerdem könnte es ja auch sein, dass es gar nicht so gesund ist, diese Fertigprodukte zu essen. Verena von Keitz ist Wissenschaftsjournalistin, hat sich mit dem Thema beschäftigt. Verena, du hast ja beim Grillen immer eine Tofuwurst dabei, ne?
Ja, ich esse das wirklich gerne. Das verstehen nicht immer alle. Aber weil ich kein Fleisch essen will, ist das für mich eine super Alternative, dass ich die da mal auf den Grill lege.
So wie du, denken ja immer mehr Leute. Und deshalb gibt es jetzt auch immer mehr von diesen Produkten zu kaufen. Von Sojadrinks über Joghurts und Sojaschnitzeln und Sojaaufschnitt. Auf der anderen Seite hört man, es wird immer mehr Soja angebaut und dafür werden dann in Südamerika die Regenwälder zerstört. Hast du denn jetzt eigentlich kein schlechtes Gewissen?
Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach ein ganz beliebtes Totschlagargument, was man immer wieder hört. Ne? Veganer und Vegetarier sind schuld daran, dass der Regenwald in Amazonas abgeholzt wird. Das ärgert mich wirklich sehr, weil einfach klar ist, der Riesenbatzen der weltweiten Sojaernte, der landet nämlich im Tierfutter. Zwischen 75% und 80% der Sojaernte, die kommt als Sojamehl und Sojaschrot in die Futtertröge von eben Kühen, Schweinen und Hühnern. Und das heißt eben auch für jedes Schweinefilet, jede Hühnerbrust und auch jedes Rindersteak, da wird viel, viel mehr Soja benötigt als für mein kleines Tofu-Stückchen in meinem Thai-Curry.
Also das heißt, das geht dann quasi den Umweg für die Leute, die Fleisch essen, übers Tier und somit verbrauchen die viel mehr Soja.
Ja, man muss sich halt nochmal vorstellen, also für 1 Kilogramm Fleisch oder auch 1 Kilogramm Butter oder Käse brauche ich halt sehr viel mehr Kilogramm pflanzliche Nahrung, als wenn ich das direkt jetzt essen würde und daraus Tofu machen würde.
Mhm. Du hast gesagt, dass 80% der Sojaernte zu Tierfutter wird. Bleiben laut Adam Riese 20% und essen das jetzt alles die Tofu-Griller?
Nee, circa 15% landen vor allem so als Öl in Margarine, in Bratfetten oder auch gerne in Kosmetika. Und nur um die 6% der weltweiten Sojaernte, die wird zu solchen Produkten dann eben wie Tofu oder Tempeh oder Sojasauce, was man so kaufen kann. Bei vielen Produkten, die man hier kaufen kann, zum Beispiel im Bio-Supermarkt oder auch in den Discountern gibt es ja viele Sojaprodukte inzwischen, die kommen gar nicht aus Südamerika, sondern die werden hier in Deutschland angebaut oder in Frankreich oder auch in Österreich. Und auch tatsächlich biologisch.
Und dafür muss natürlich auch dann kein Regenwald weichen, ist
Nein.
ja klar.
Genau.
Das heißt also, wenn jetzt wir alle nur noch Tofu essen statt Fleisch, dann wäre das besser für die Umwelt, weil wir dann insgesamt viel weniger Soja brauchen würden. Schließt sich natürlich die Frage an, wäre das denn gesund, wenn wir alle ganz viele Sojaprodukte essen?
Also eigentlich ist es mit Soja wie mit ganz vielen anderen Sachen auch. Wenn man das in ganz normalem Maß zu sich nimmt, als Teil eines vielfältigen Speiseplans, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Das enthält viel Proteine und auch pflanzliches Eisen, eine bestimmte Sorte Vitamin B. Also eigentlich macht man damit nichts verkehrt.
Aber wenn ich mich jetzt nur noch von Sojabuletten ernähre?
Dann hast du wahrscheinlich bald keine Freunde mehr, weil du dann vielleicht ein bisschen unter Flatulenz leiden könntest. Das berichten manche, die so umsteigen von Fleisch auf Tofu-Produkte, dass sie dann ganz viel pupsen müssen, wobei sich das bei einigen wohl wieder gibt und auch nicht alle dafür so ganz anfällig sind.
Ja, ob ich das hier so toll finde, weiß ich auch nicht.
Ja, aber im Ernst, es wird natürlich diskutiert, ob wenn du ganz viele große Mengen von Soja zu dir nimmst, ob das tatsächlich gut ist. Die Forschung hat da auch eigentlich noch keine endgültige Lösung. Man muss auch immer mal berücksichtigen, dass doch einige dieser Studien von der Soja-Lobby finanziert werden. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Aber soweit man heute weiß, können gesunde Menschen ganz problemlos Soja essen.
Jetzt gibt es zum Beispiel die Starköchin Sarah Wiener, die hat vor kurzem gesagt, dass Sojamilch und Co. industrielle Kunstprodukte seien und da ist sie nicht die Einzige, die so eine Vorwürfe macht.
Ja, da muss man natürlich sagen, natürlich werden diese Sachen auch industriell hergestellt und gefertigt und natürlich braucht die Herstellung auch Energie. Das heißt aber eben nicht, dass alle Sojaprodukte total künstlich sind, wie Sarah Wiener das vor kurzem so dargestellt hat. Also wenn ich mir mal vorstelle, Sojamilch zum Beispiel, die wird hergestellt aus pürierten, gekochten Sojabohnen. Mhm. Tofu ist wiederum im Grunde nichts anderes als der Käse aus Sojamilch. Also das Gleiche, das ist im Prinzip das Gleiche wie bei normaler Käseherstellung. Du fällst das Eiweiß aus, aber eben nicht mit Lab, wie man das beim Käse macht, sondern mit dem Salz Magnesiumchlorid. Und in den Käse packt man heutzutage ja auch oft gentechnisch hergestelltes Lab-Enzym und trotzdem sagt keiner, Käse sei ein Kunstprodukt. Ganz ehrlich finde ich die Argumentation irgendwie ziemlich unfair und auch ein bisschen platt.
Darüber, wie Tofu so gemacht wird in der Tofurei, da gibt es auch ganz tolle Filmchen auf YouTube zu gucken, in der Sendung mit der Maus zum Beispiel, sehr schön zu verfolgen. Also unterm Strich, Verena, heißt das, wenn ich viele Sojaprodukte verzehre, dann ist es weder ungesund noch muss ich schlechtes Gewissen haben wegen des Regenwaldes, der eventuell für Sojaanbau platt gemacht wird.
Genau.
Verena von Keitz, Wissenschaftsjournalistin in der Sendung Domradio, das Thema. Wir beschäftigen uns gleich weiter mit der fleischlosen Ernährung, unter anderem mit dem Gründer und Leiter des Instituts für alternative und nachhaltige Ernährung in Gießen, mit Markus Keller. Fade Blässe im Gesicht, Eisenmangel, Vitamin B12-Mangel. Sind das Sachen, die Ihnen so einfallen, wenn Sie an Vegetarier denken? Dann sind Sie richtig hier bei uns in Domradio. Das Thema in dieser Sendung wollen wir sprechen über Vegetarismus. Einer, der sich damit allerbestens auskennt, ist der Ökotrophologe Dr. Markus Keller. Zahlreiche Fachbücher hat er geschrieben über alternative Ernährungsformen und vegetarische Ernährung. Als wissenschaftlicher Autor, Lehrbeauftragter und Dozent ist er unterwegs und außerdem ist er der Gründer und Leiter des Instituts für alternative und nachhaltige Ernährung in Gießen. Und den fragen wir jetzt mal zuallererst, wie ist denn das jetzt? Sind Vegetarierinnen und Vegetarier wirklich gesünder als die Fleischesser?
Das kann man im Großen und Ganzen mit einem klaren Ja beantworten. Die wissenschaftlichen Studien, die uns vorliegen, das sind hunderte von Studien aus den letzten 30 Jahren, zeigen das sehr deutlich. Vegetarier, Vegetarierinnen leiden wesentlich seltener als Nicht-Vegetarier an vielen chronischen Erkrankungen, also den sogenannten Zivilisationserkrankungen.
Also Dinge wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes 2, Bluthochdruck, Übergewicht und auch manche Krebsarten. Das lässt sich, sagen Sie, nicht allein durch das Weglassen von Fleisch und Fisch erklären, sondern auch durch eine andere Lebensmittelzusammenstellung?
Vegetarier essen naturgemäß wesentlich mehr pflanzliche Lebensmittel als Nicht-Vegetarier, insbesondere Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollgetreide. Das sind Lebensmittel, die zahlreiche präventive, also Schutzstoffe liefern, die uns eben vor der Entwicklung solcher Krankheiten schützen können.
Wenn man das ganz grob vereinfacht, dann kann man sagen, in Gemüse und Obst sind so Substanzen drin wie Vitamin E und Beta-Carotin. Sekundäre Pflanzenstoffe sind das, die gehören zu den Antioxidantien, nennt man das auch. Und die beschützen dann sozusagen meinen Körper auch vor den freien Radikalen. Die kämpfen dann also gegen diese freien Radikalen?
Nein, die freien Radikale, das sind Substanzen, die im Körper entstehen können, wenn ich dem sogenannten oxidativen Stress ausgesetzt bin. Beispielsweise gehören dazu verschiedene Fettsäuren, die dann umgewandelt werden können zu diesen freien Radikalen. Und diese sekundären Pflanzenstoffe können eben diesen Wirkungen sich in den Weg stellen. Und bei Krebs beispielsweise das Fortschreiten der Krebsvorgänge entgegenwirken und diese unterbinden in gewissem Maße. Und da gibt es eben verschiedene Strategien, dass ich einmal versuche, die sogenannten freien Radikale oder deren Vorläuferstufen weniger aufzunehmen. Das kann ich, indem ich beispielsweise den Fleischkonsum reduziere und auf der anderen Seite Stoffe aufnehme, die diesen freien Radikalen, die diese sozusagen entgiften und unschädlich machen. Und das machen wiederum die Antioxidantien.
Das heißt also, viele Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe essen ist immer gut. Kommen wir mal zu diesem doch immer wieder sehr gern gehörten Argument, Vegetarier, die haben Eisenmangel. Stimmt das?
Auch das kann man klar verneinen. Das weiß man auch inzwischen seit über 20 Jahren, dass eine Eisenmangelanämie, also die sogenannte Blutarmut bei Vegetariern, nicht häufiger vorkommt als bei Fleischessern. Wir wissen aber, dass die Eisenspeicher bei Vegetariern etwas niedriger sind. Das wiederum hat in letzter Zeit auch eher eine positive Bewertung. Wir wissen, dass hohe Eisenspeicher wiederum auch das Risiko für verschiedene Erkrankungen erhöhen können, weil Eisen wiederum als Oxidanz wirkt. Und da komme ich wieder auf das, was ich vorhin gesagt habe. Dann entstehen, kann das eben die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von Dickdarmkrebs beispielsweise auch erhöhen.
Also die Eisenversorgung ist okay, nur die Speicher sind ein bisschen weniger gefüllt. Es geht ja immer um den Normbereich, in dem man bleiben sollte. Frauen mit Monatsblutung sind traditionell klar anfälliger für Eisenmangel, eben wegen des Blutverlustes. Aber hier, sagen Sie, gibt es keine Unterschiede zwischen Vegetarierinnen und Fleischesserinnen. Gibt es denn Nährstoffe, die Vegetarier irgendwie mehr brauchen? Fehlt denen was?
Auch da weisen erfreulicherweise inzwischen die Vegetarierverbände darauf hin, dass es natürlich wichtig ist, auch als Vegetarier eine ausreichende Nährstoffzufuhr zu sich zu nehmen. Und es gibt eben bestimmte Nährstoffe, die nennen wir die potenziell kritischen Nährstoffe, die bei einer vegetarischen Ernährung unterhalb der Empfehlungen liegen können. Bei manchen Vegetariern tun sie das auch. Am bekanntesten ist das Vitamin oder das Wichtigste ist das Vitamin B12. Das betrifft dann vor allem die Veganer, also die Menschen, die gar keine tierischen Lebensmittel zu sich nehmen. Auch das funktioniert, auch das kann man durchführen, wenn man sich ausreichend informiert. Aber dieses Vitamin B12 muss man dann, um eine sichere Versorgung zu haben, über Supplemente oder angereicherte Lebensmittel zu sich nehmen. Das ist aber der einzige Nährstoff, den man wirklich zuführen muss als Veganer, wenn man gar keine tierischen Lebensmittel zu sich nimmt. Alle anderen Nährstoffe kann man über eine ausgewogene, das ist ganz, ganz wichtig, und eine breite vegetarische Lebensmittelauswahl zu sich nehmen.
Dr. Markus Keller, Ökotrophologe und Fachmann in Sachen vegetarischer und veganer Ernährung. Dr. Keller lebt übrigens seit mehr als 25 Jahren auch vegetarisch, genau wie der Theologe Rainer Hagenkort. Und der Gründer des Münsteraner Instituts für Theologische Zoologie, der kommt hier im Domradio gleich zu Wort. Die Sendung, das Thema heute zur vegetarischen Ernährung. Also klar ist ja mal, wenn ich Fleisch esse, dann ist dafür ein Tier gestorben. Und klar ist auch, dass die Fleischindustrie der Gewinner einer industriellen Massentierhaltung ist. Weiter lässt sich sagen, wir haben bei uns zwei Kategorien von Tieren. Die einen, die verwöhnen wir mit Haustierfutter. Und die anderen werden verarbeitet. Das alles ist nicht neu, das alles unterschreibt auch der Theologe und Zoologe Rainer Hagenkort, der vor 6 Jahren zusammen mit einem Kollegen das einzige Institut für Theologische Zoologie in Münster gegründet hat. Und weil sich Rainer Hagenkort ebenso gut auskennt mit Biologie und Ethik und christlichen Tierbildern, darf der jetzt mal was sagen zu der Geschichte. Wenn doch in der Bibel steht, macht euch die Erde untertan, dann ist das doch eindeutig, oder?
Wenn ich biblisch hinschaue, muss ich erstmal feststellen, dass dieser Begriff sich in einem Text findet, der über 3000 Jahre alt ist. Und der Begriff herrschen über oder auch untertan machen sind Attribute eines Hirten, eines guten Königs, die beides implizieren. Also die implizieren natürlich die Herrschaft. Der Mensch hat die Macht über das Tier. Das ist eine Tatsachenbeschreibung. Das ist eine Wirklichkeit. Der Mensch kann mit Tieren so verfahren, wie er will. Die Macht ist ihm gegeben. Und das andere ist dann tatsächlich, wie können wir diese biblischen Texte neu lesen? Wie sind sie damals auch verstanden worden? Wie können wir sie unter heutigen wissenschaftlichen Perspektiven lesen? Wie ist die biblische Anthropologie?
Texte neu lesen und interpretieren. Eine Richtung, die auch die Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus hat. Da steht etwa zu lesen, dass der letzte Zweck der Tiere nicht ist, anderen Geschöpfen zu dienen. Eine Riesenveränderung, ein großer Schritt in Richtung Schutz der Tiere. Aber nochmal an den Anfang der Schöpfung. Da lesen wir zum Beispiel, dass Gott bei der Erschaffung des Menschen über die pflanzliche Ernährung gesagt hat, sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Und ganz viel später, erst nach der Sintflut, wird die Frage nach dem Fleischkonsum in der Bibel mal explizit thematisiert. Also, ob wir eigentlich als Vegetarier konzipiert waren. Das ist ein schönes theologisches Streitthema.
Diese Frage stellen sich dann die biblischen Autoren. Dürfen wir diese Tiere, die da mit uns in einem Boot waren und sind, die Bundesgenossen Gottes sind, dürfen wir die essen? Und dann gibt es so den Hinweis, dass man sehr wohl Fleisch essen darf, aber nur Fleisch ohne Blut, heißt es da interessanterweise im Buch Genesis. Und das ist klassischerweise eine paradoxe Intervention, denn jeder weiß, dass im Fleisch immer Blut ist. Also hier finden wir biblisch eine große Nachdenklichkeit, die einen theologischen Impetus hat. Und das führt aber dann nicht zu einem Aufruf zum Vegetarismus in der Bibel. Wir wissen das auch aus den Gleichnissen Jesu, in dem auch das Mastkalb vorkommt und so weiter. Also wenn ich jetzt nur von der Bibel her zu argumentieren suche, dürfen wir Fleisch essen oder nicht, dann komme ich, glaube ich, in eine Sackgasse.
Kein astreiner Aufruf zum Vegetariertum also in der Bibel. Aber Rainer Hagenkort ist ja nicht nur Theologe, sondern eben auch Biologe und Philosoph. Und so wiegt für ihn in diesem Fall eine andere Frage viel schwerer. Globale Vernetzung und globale Bedeutung eines immer größeren Fleischkonsums. Das gilt es abzuwägen bei der Frage Vegetarier oder nicht. Rainer Hagenkort isst seit Jahren kein Fleisch mehr. Und trotzdem will er nicht missionieren, nicht jeden Konsumenten dazu verpflichten, vor jedem Einkauf zu kontrollieren, ob das Tier auch gut gelebt hat, oder zum Besuch eines Tierzuchtbetriebes verpflichten. Das Nachdenken über die Zustände aber, das findet er eine gute Idee.
Es kann uns aber ein Motor sein, gerade wenn wir religiöse Menschen sind, den Umgang mit diesen Tieren nochmal vor eine ganz andere Folie zu stellen. Wie gehen wir mit diesen Tieren um, die immer Gott unmittelbar leben, in denen Gott ganz präsent ist? Dann gehen bestimmte Formen der Tierhaltung nun wirklich nicht mehr.
Es wird diskutiert über das christliche Tierbild, auch über die Überarbeitung eben dieses Bildes. Das Ganze ist kein theoretisches Wissenschaftsgeplänkel zwischen Theologen und Zoologen, sondern das Thema ist brandaktuell, allein wegen der Fleischskandale, von denen wir in allerjüngster Zeit zwar gerade mal keinen hatten, aber im Grunde ist das wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis mal wieder Dioxin im Huhn, medikamentenverseuchtes Pferd in der Lasagne oder antibiotikabelastetes Schwein in der Kühltheke landet. Und nicht nur deshalb haben die Vorträge von Rainer Hagenkort vom Institut für Theologische Zoologie großen Zulauf.
Ja, ich nehme wahr, dass es ein Bedürfnis gibt bei vielen Studierenden. Es gibt sicher auch das andere. Es gibt auch die, die sagen, damit kann ich nichts anfangen. Muss das denn sein? Mir sagte neulich noch ein Student, wenn ich mich mit Gott beschäftige, muss ich mich nicht über Tiere auseinandersetzen. Also es gibt da auch eine Ablehnung. Es gibt da auch eine diffuse, wie soll ich sagen, eine Eins oder keine Einsicht, dass das vielleicht ein relevantes Thema ist.
Und das eben nicht nur an so ganz speziellen Tagen wie zum Beispiel dem Weltvegetariertag, der am 1. Oktober wieder begangen wird. Das war das Thema heute schon mal vorab quasi, damit Sie gut vorbereitet in eben diesen Weltvegetariertag reingehen können. Ich bin Uta Vorbrot, sag Ihnen Tschüss und sag am Ende auch nochmal, dass es in dieser Sendung eben um das fleischlose Leben ging und nicht um all die damit möglicherweise zusammenhängenden Dinge wie genmanipuliertes Essen und dergleichen. Wir hatten da jemanden, der hat angerufen und gesagt, aber Soja und Genmanipulation. Also heute ging es um den Weltvegetariertag. Ich bin Uta Vorbrot. Tschüss.